Messer mit der Mann, der zweimal lebte, aus dem 2016er Tonträger Jalousie. Bei mir im Studio ist der Sänger der eben gehörten Formation, Henrik Otremba. Wir sprechen aber nicht über Musik, also nicht hauptsächlich, ein bisschen vielleicht schon. Wir sprechen über seinen neuen zweiten Roman, Kachelbarts Erbe. Ein Roman, der einführt in die Welt der Kryonik, der uns berichtet von Menschen, die sich einfrieren lassen wollen am Ende des Lebens, um dann unter Umständen, das ist ja unglaublich, dass es irgendwann klappen wird, irgendwann Jahre, Jahrzehnte später vielleicht sogar wieder aufgetaut zu werden. Dann, wenn es Heilungen gibt für die Krankheiten, die man in sich trägt, oder dann, wenn sich die Gesellschaft derart verändert hat, dass man sich als Individuum in dieser endlich wohlfühlen kann. Kachelbart heißt einer der Protagonisten, der in einem laborähnlichen Umfeld versucht, diese Einfrierungsprozedur quasi so durchzuführen, dass die Menschen zumindest theoretisch am Ende auch wieder aufgetaut werden könnten. Lee Won-hung macht da noch mit, Rosalie spielt eine wichtige Rolle, Krekow und viele andere. Ein sehr interessantes Buch, das auch immer wieder die Perspektiven wechselt und aus verschiedenen Rollen hinaus auf das Geschehen blickt. Henrik Otremba ist bei mir im Studio und wir quatschen ein bisschen. Jetzt ist das Buch gerade veröffentlicht worden. Es ist quasi just aus deiner Hand in die Hände des Publikums gelangt. Mhm. Wie geht's dir? Im Buch heißt es ja, der Tod des Autors ist die Geburt des Lesers. Mhm. Insofern.
Ach, ich fühle mich ganz lebendig und ich bedanke mich für diesen wunderschönen Überblick, den du hier geschaffen hast. Genau. Ja. Ich fühle mich lebendig. Ich freue mich, hier zu sitzen und nicht eingefroren zu sein und mit dir darüber sprechen zu können.
Ich habe es vorhin schon mal in der ersten Anmoderation erwähnt, dass man hier sofort das Gefühl hat, du hast dich in das Thema krass eingefuchst, du hast richtig gut recherchiert, was bei mir dann dazu führte, dass ich irgendwann, dass mir Henrik Otremba als Autor so vertrauenswürdig erschien, dass ich quasi ab da dann alles glaubte, weil ich merkte, der Anfang ist so gut recherchiert. Ist es in der Tat ein Trick?
Ja, so soll es laufen. Man recherchiert ein Stück gut und wenn man das Gefühl hat, es reicht für das Vertrauen, dann kann man machen, was man will. Ja. Dann fängt man an zu erfinden.
Ja. Wie bist du auf das Thema gekommen? Was hat dich an der Kryonik fasziniert? Wann hast du festgestellt, dass das vielleicht auch ein gutes Ausgangssetting ist, um eine Geschichte drumherum zu spinnen?
Genau, also dieser letzte Punkt, den du sagst, darum ging es eigentlich. Also ich fand das einfach interessant, weil als ich darüber stolperte, dachte ich, das wäre Fiktion, wäre ausgedacht. Und dann habe ich angefangen, darüber zu lesen und festgestellt, dass das seit den 60er Jahren Praxis ist, aber so in der Hypothese. Also niemand weiß, ob das irgendwann klappt. Und mir ging es dann gar nicht so sehr um diesen Aspekt, also gar nicht so sehr um diesen Science-Fiction und diesen Technologieaspekt, sondern ich dachte, was sind das für Leute, die sich einfrieren lassen und was bewegt die dazu? Wie ist deren Verhältnis zur Zukunft? Und dann dachte ich aber vor allem, was ist das für ein Mensch wohl, der die einfriert? Mhm. Und dann wuchs so eine Figur nach und nach und wurde immer größer und interessanter für mich. Und dann hat sowas sowieso einen Punkt, so ein Eigenleben und geht irgendwie los und dann beobachtet man, was da passiert und schreibt es auf. Genau.
Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass in der Recherche der ein oder andere Punkt erreicht wurde, an dem man dachte, das ist so absurd. Mhm. Das ist wieder eine Inspirationsquelle für den nächsten Step in der Geschichte.
Absolut. Also natürlich, ich hatte schon ein Konstrukt, ich hatte schon ein Gerüst für diesen Roman, der ja sehr viele verschiedene Ebenen hat. Und da muss man natürlich als Autor den Überblick behalten. Ja.
Aber wie so ein Architekt erstmal so eine Bauzeichnung anfertigen und dann
ja, auch grafisch
dann Innenarchitekt erst holen, ja.
Genau, ja. Und am Ende kommen die Tapeten. Nee, aber man muss da den Überblick bewahren und ich merkte aber dann einfach auch durch neue Informationen oder auch durch Dinge, die ich mir unter Umständen dann ausdenken musste, dass natürlich nochmal neue Abzweigungen genommen wurden und wenn dann sowas irgendwann steht und man hat das Gefühl, man hat so, um in der Metapher zu bleiben, so eine Art Haus da gebaut, dann öffnen sich auf einmal auch neue Türen, neue Flure entstehen und man bemerkt, dass eine Figur, die man gar nicht mit jemandem zusammengedacht hat, der einer anderen Rolle wichtig wird, dass die auf einmal sich begegnen. Und das ist schön, dann ist man als Schreibender irgendwann in so einer drohnischen Perspektive oder man ist irgendwie so da drüber, da drin, da drum. Und man fliegt da so durch und man beobachtet ganz viel, was sich da die Hand gibt und was entsteht.
Jetzt habe ich noch einen, um die Metapher vielleicht abzuschließen mit dem Bau, mit dem Hausbau. Mhm. Und zwar finde ich, dass das Konstrukt dieses Werkes so stabil ist, dass man da mehrere Statiker durchschicken kann, die sagen, alle, das Ding steht, das ist bombenfest.
Du,
das,
die ziehen da ein.
Nein, das ist wirklich, das Kompliment kann ich dir wirklich geben, weil es ist ja wirklich ein relativ komplexes Konstrukt. Mhm. Und da hätte man durchaus mal die ein oder andere Säule vergessen können und dann fällt das Ding um, wenn man genau hinguckt. Aber nein, Henrik Otremba hat sehr exakt gearbeitet und mir gefällt auch wirklich, wie du mit der Sprache umgehst. Und auch das Thema ist ja ein Thema, das quasi unendlich viele Gedanken und Assoziationssprünge zulässt. Was auch interessant ist, was im Buch auch besprochen wird, ist, dass es ja für viele Zustände, die hier wichtig sind, gar keine Begrifflichkeiten gibt. Mhm. Denn die Menschen sind quasi offiziell verstorben, werden aber durch Brustkompression und durch den Austausch von Blut gegen bestimmte Mittel am Leben erhalten, mehr oder weniger, oder in so einem Schwebezustand, für den es aber gar keinen Begriff gibt.
Genau, das ist nicht Leben und es ist nicht Tod. Und genau, das war auch der Anspruch, im Schreiben dann eine adäquate Sprache zu finden.
Ja. Und dann hast du mit dem Schreiben oder unter Zuhilfenahme des Schreibens ja auch die Motivation der verschiedenen sogenannten kalten Mieter untersucht. Das finde ich auch einen ganz starken Kunstgriff, möchte ich es nicht nennen, aber es ist ein starker Twist, der für mich auch den Roman sehr krass am Leben gehalten hat, weil es dann immer wieder einen Perspektivwechsel gibt. Mhm. Weil man sich immer wieder dann doch in den Argumentationen der verschiedenen kalten Mieter, das sind die sich einfrieren lassen wollen oder das gemacht haben, dass man sich da dann doch auch wiederfindet, auch wenn man, also die Frage ja dann doch irgendwann sich stellen muss, würde man das selber machen?
Ja? Würde man das selber machen, ja, und ist die Zukunft überhaupt so vielversprechend und so eine positive Perspektive, dass man da sich drauf einlassen würde. Ja. Ich fand auch schön dieses Spiel für mich als Schreibenden mit verschiedenen Figuren, da auch Geschichten zu erzählen, die in sich geschlossen sind zum Teil und die auch unterschiedliche Stile und Perspektiven erlauben. Und dass man aber gleichzeitig nicht ein Kurzgeschichtenband oder ein Erzählband veröffentlicht hat, sondern dass das alles einer Geschichte dient und sich alles irgendwann auch auflöst und alles zueinander wächst. Also so ein bisschen Betrug eigentlich. Man verkauft Sachen vielleicht auch als Kurzgeschichten, aber eigentlich haben die eine ganz andere Rolle.
Ja, aber man hat fast das Gefühl, du hättest das Buch in verschiedenen Aggregatzuständen geschrieben. Aggregatzustand ist eigentlich auch ein ganz schönes Stichwort, weil der vorne auf dem Buch abgebildete Stein, was mit Aggregatzuständen zu tun hat, da möchten wir aber jetzt auch noch nicht zu viel verraten.
Nein,
vielleicht.
Keine Spoiler.
Aber es gibt ja auch im Buch die Entwicklung einer Figur, die Probleme mit Drogen hat und das finde ich auch ganz toll, weil sich da die Sprache total verändert. Also am Anfang ist alles noch so, das ist scheiße, New York fuckt mich ab, Alter. Und nachdem einige Monate der Klarheit im Kopf existierten, hat sich auch die Sprache völlig verändert. Also da sind wirklich, deswegen meine ich, das Konstrukt steht gut, der Statiker, also hakt das ab, ja. Da gibt es ganz viele Sachen, die auch bei genauer Beobachtung gut funktionieren. Jetzt habe ich auch in einem Interview gelesen oder bei anderen Journalisten abgeguckt, dass Kachelbad als Begriff schon mal vorkam irgendwo.
Ja, ganz genau. Auf einer EP. Wir hatten mit Messermann so eine Art Prolog zu einer Platte, da hatten wir so eine Art Spoken-Word-Stück, das hieß Kachelbad. Und das war eher ein Gedicht, wo wir dann noch Sound drunter gelegt haben. Und das Kachelbad war tatsächlich am Anfang ein Raum aus einer Art Traum, könnte man vielleicht sagen. Und das ist manchmal bei mir so, wenn ich irgendwie Sachen stark finde, dann verändern die ihre Form und kommen wieder. Und wie so ein Archiv, wo die Dinge aber so ein bisschen.
Aber es hatte jetzt im Prinzip mit dem Kachelbad aus dem Buch noch gar nicht viel zu tun. Es ist eher so ein.
Es war eine Annäherung vielleicht, ja.
Aber interessant, dass sich da die Felder quasi gegenseitig befruchten. In der Landwirtschaft sagt man. Man muss das immer nacheinander bestellen und auch mal Zeit lassen quasi. Ja. Weißt du, das Musikfeld muss Zeit haben, damit da die Erde sich erholen kann.
Ich bin gegen Monokulturen.
Du ballerst die ganze Zeit mit Dünger drauf und wird nochmal umgegraben.
Einfach mal wachsen lassen, ist ja auch gut.
Ja. Aber es ist schon so, dass sich da die beiden oder die verschiedenen Felder, du bist ja auch in der Malerei, bist du auch unterwegs und hast da auch schon Ausstellungen und so. Das ist schon so, dass sich die Felder bei dir gegenseitig befruchten und dass es da so Schnittmengen gibt.
Ja, absolut. Also ich habe das Gefühl, dass das ist auch so fürs Gleichgewicht und dafür, dass man genug Kraft hat, eine gute Sache. Weil natürlich frustriert einen manchmal auch etwas und man kommt an einen Punkt, wo man nicht weiter weiß und dann wechselt man sozusagen die Disziplin hin zum Musikmachen oder Malen. bleibt vielleicht sogar an den Stoffen dran, nur ja. halt in einer ganz anderen Form. Und manchmal findet man darüber wieder Wege zurück oder ganz neue Wege. Also mir gefällt das sehr gut, mich da nicht so festzulegen und zwischen den Disziplinen so ein bisschen hin und her zu springen und vor allem auch vielleicht so ein bisschen die unterschiedlichen Kunstgattungen mal so aufeinander zuzuführen.
Ja, und es ist natürlich in deiner Position auch was durchaus insgesamt vielleicht die Arbeit sogar erleichtert, denn wenn Absolut. Du jetzt, wenn du viel Text ja. geschrieben hast, wird da vielleicht was übrig bleiben. Wir haben hier schon eine Passage entdeckt, die so, wo einer der Protagonisten singt. Mhm. Da sagst du, das ist im Prinzip auf dem Weg, ein Messertext auch zu werden.
Genau, das ist sogar schon aufgenommen.
Ja, siehste? Also das ist doch ganz gut. Und umgekehrt ist ja auch im Buch, und das ist ja auch was ich lobend schon erwähnt habe, im Buch auch auffällig, dass da ein Rhythmus auch in der Sprache vorherrscht, also das Buch hat einen Groove, und zwar unter verschiedene Grooves, wenn verschiedene Menschen sprechen, merkt man das eben auch an der Sprache.
Ja,
das ist ja was der Musiker oder die Musikerin oftmals auch besser drauf hat, als der Schriftsteller, der sich ausschließlich mit dem Schreiben von Texten ohne Musik beschäftigt.
Das kann ich gar nicht beurteilen, das will ich auch gar nicht beurteilen, aber ich habe schon das Gefühl, ohne das immer bewusst zu haben, aber dass ich so aus der Distanz betrachtet manchmal auch so eine Art Rhythmus, eine Art Melodie in der Sprache finde. Genau, und hier war wirklich der Anspruch, auch verschiedene Stimmen zum Singen zu bringen.
Mhm. Wir bringen nochmal eine Stimme zum Singen, die auch im Buch singt, und zwar die Stimme von Amanda Lear. wird irgendwann von einem Journalisten besonders gerne gehört.
Genau, passt doch auch hier perfekt ins Radio.
Was ist denn? Walter N., hier ist dein Wunsch. Vielleicht hört er zu. Also weil das Konstrukt ist, wie gesagt, so gut gemacht, dass ich jetzt auch damit rechnen würde, dass irgendjemand gerade aufgetaut diese Sendung hört. Verstehst du, was ich meine?
Das wäre fantastisch.
Amanda Lear mit Follow Me auf Flux FM. Amanda Lear mit Follow Me. Nur zwei kurze Momente poppen im Roman von Henrik Otremba auf, in dem popkulturelle Referenzen quasi hergestellt werden. Scott Walker wird anfangs zitiert, und dann wünscht sich ein Journalist, dass Amanda Lear hoch und runter gespielt wird im Radio. Mhm. Dem haben wir jetzt seinen Wunsch quasi erfüllt.
Ja, das beruhigt mich so ein bisschen und gibt mir Gleichgewicht, weil der stirbt im Roman.
Und der wird nicht eingefroren.
Nee, der wird nicht eingefroren. Ja. Der wird in einen Abgrund, seine Leiche wird in einem Auto in einen Abgrund geschoben.
Ja.
Aber das hat nichts mit meinem Verhältnis zu Journalisten zu tun. Ich mag Journalisten sehr gerne.
Wir brechen das Interview an dieser Stelle ab. Henrik Otremba war bei mir im Studio von der Gruppe Messer. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, um was es geht und dass du recherchiert hast. Ich habe gestern dann auch nochmal, einfach weil ich wissen wollte, was poppt denn da an der Oberfläche auf, wenn man einfach mal Kryonik eingibt. Und ich war innerhalb von 3 Klicks auf kryonik.de und wirklich, da war dann so ein Button, wo man draufdrücken konnte, und dann hieß es dann, hier erfahren Sie, was Sie unternehmen müssen, wenn auch Sie sich einfrieren lassen möchten.
Mhm.
Also es ist ultra realistisch und in der Tat umsetzbar, wenn man es machen möchte.
Ja, also beziehungsweise Ende offen. Man weiß nicht, ob man wieder aufgetaut werden kann.
Ja.
Genau. Nee, ich habe auch in der Recherche Leute kennengelernt, die es tatsächlich machen wollen, die sich tatsächlich einfrieren lassen wollen. Und das war ganz interessant. Das waren eigentlich überraschend bodenständige Leute und gar nicht so die krassen Eskapisten oder
Größenwahnsinnige, die sich so wichtig halten, dass ein zweites
die
Leben
waren auch
quasi
dabei.
Wichtig. Ja, dann doch,
die,
oder?
Die waren auch dabei, also so größenwahnsinnige narzisstische Persönlichkeiten waren auch dabei, aber auch ganz bodenständige Leute. Es war sogar ein gläubiger Christ dabei, das hat mich eigentlich am meisten beeindruckt, weil ich dachte, der hat doch eigentlich schon einen Plan für die Zukunft. Und der sagte dann, ja, aber bis der Plan für die Zukunft eintritt, will ich noch ein bisschen mehr Zeit, und vielleicht klappt das irgendwann.
Ja, dann, das im Buch wird erwähnt, dass durchaus auch gläubige Leute sich dafür interessieren, aber die Leute, die jetzt unmittelbar im Buch stattfinden, die haben auch schon eine atheistische Einstellung unter Umständen
oder sagen, es ist
auf jeden Fall eine Aufgabe, die uns obliegt und die kein Gott für uns lösen kann.
Genau, also beziehungsweise es gibt auch jemanden, der das herausfinden möchte und der seinen Glauben irgendwie überprüfen möchte. Aber mir ging es auch schon darum, jetzt nicht mit einer Liste, die ich abhake, alle möglichen Ansätze da durchzuspielen, sondern das musste sich natürlich auch aus den Figuren entwickeln.
Ja.
Und ab dem Moment merkte ich auch, dass die Kryonik auch nur so eine Art Folie, nur so ein Gerüst und in dem Sinne ein Bezugspunkt wurde, dass es mehr dann um das Leben und den Tod dieser Figuren ging. Und genau, Manchmal dachte ich, man könnte fast die Kryonik so ein bisschen abziehen, aber ich glaube, dann wäre es ein bisschen langweilig geworden, weil damit rumzuspielen und mit schmelzendem Eis irgendwie literarisch zu arbeiten, das macht auch Spaß.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja wirklich so, das hatte ich anfangs schon erwähnt, dass dadurch, dass das so gut recherchiert ist und dass man in dieser Welt der Kryonik plötzlich sich so wie selbstverständlich bewegt, ist es dann irgendwann so, dass man auch wie selbstverständlich akzeptiert, dass Kachelbad die Fähigkeit besitzt, durch das Angleichen seiner Bewegungen an die Bewegungen der Menschen, die ihn umgeben, unsichtbar zu werden. Und da finde ich halt auch toll, dass du es schaffst, durch die Krekow-Figur, aber auch durch Kachelbad selber, dass die manchmal in Betrachtungen der Welt hineingleiten, die dann auch philosophische Betrachtungen werden, zum Beispiel zum Thema Sprache, aber auch zum Thema Unsichtbarkeit. Da wird ja im Roman auch viel darüber gesprochen, dass Unsichtbarkeit sowas Märchenhaftes sein kann, dass Unsichtbarkeit aber auch Leute betrifft, die obdachlos in der Stadt leben und die eben nicht mehr gesehen werden sollen.
Ja, das ist so ein, das interessiert mich immer wieder und das findet immer wieder andere Form. Das, also vielleicht auch dadurch, dass ich bemerke, ich als Künstler sozusagen kriege Aufmerksamkeit, kann über das, was mich beschäftigt, sprechen und wie viele Menschen eigentlich wirklich leiden und in katastrophalen Umständen existieren und das sieht keiner. Die werden ignoriert, die werden vertrieben, die werden umgebracht, die ertrinken. Und ich finde, da muss man eben auch in der Kunst ganz eigene Ansätze finden, das zu reflektieren und darüber zu sprechen. Und das ist, glaube ich, der Grund für das Motiv der Unsichtbarkeit. Genau. Also das hat, glaube ich, den stärksten Bezug zu uns, zu unserem Leben.
Ja.
Wenn man jetzt das so Roman durchdeklinieren würde.
Ja, ich meine, der Tod ist ja jetzt nun auch eins der Themen, das quasi alle Menschen gleich angeht. Ja, vor dem kann sich keiner zurückziehen oder vor dem kann sich keiner verweigern. Und deswegen finde ich es auch dieses Buch interessant für wirklich jedes menschliche Gehirn, weil es eben diese Fragen stellt. Würdest du das machen, wenn du die Kohle dazu hättest? Würdest du dich einfrieren lassen? Welchen Zustand durchlebt man denn da? Und da ist schon die Frage, ob durchlebt schon der richtige Begriff war. Ja, also
ja, das gefällt mir. Also wenn durch die Lektüre ein Gedankenspiel bei jedem Einzelnen losgeht, dann gefällt mir das total gut. Da sind wir wieder bei dem, was du vorhin zitiert hast, der Tod des Autors ist die Geburt des Lesers. Also das gefällt mir gut, wenn ich merke, ich habe was abgeschlossen, das ist jetzt in der Welt und die Gedanken darüber fangen bei den Leuten an. Ja. Das finde ich der wichtigere Teil bei Literatur.
Im Buch ist ja auch, das ist ja auch eine Reflexion über Sprache und ist auch eine Reflexion über das Schreiben, weil verschiedene Figuren auch zum Schreiben aufgefordert werden und sich dann auch Gedanken machen, wie muss ich schreiben, damit das Sinn ergibt, wie muss ich meine Sprache verwenden. Also das ist ja auch eine Ebene, die hier ein bisschen mit durchspielt und da gibt es ja dann auch ein schönes Zitat, wo es irgendwie heißt, sinngemäß, dass Sprache so eine Brücke ist zwischen der Wirklichkeit und dem Geträumten oder zwischen Fiktionalem und Realem und das findet hier durchaus statt, finde ich, in Kachelbads Erbe. Also von unserer Seite nochmal ein großer Glückwunsch
für vielen
dieses gelungene
Dank.
Werk. Ich fand es auch beim Lesen hin und wieder so filmisch, weil es auch manchmal so Momente gibt, wo dann die philosophische Abhandlung zum Thema Sprache zu Ende ist und dann wird es so wie so ein amerikanischer Krimi fast
dann
schon.
Dann geht's zur Sache.
Ja, genau, dann geht's zur Sache. Und ich habe das dann im Kopf schon zwischendurch so als Netflix-Serie mir vorstellen können.
Oh, das wäre stark. Ja, also ich wäre dabei.
Kachelbads Erbe, die erste Staffel beruht dann noch auf dem Roman und dann wirst du rangeholt, damit man die weiterspinnt, diese Story. Wir reden zu lange, kriegen wir hier draußen schon angezeigt.
Okay.
Kriegst du dann, sorry. Aber Mila Weidelhofer, die hat auch kein Gefühl für die Länge von Interviews. Die macht das immer. Nach 3 Minuten macht sie schon nee.
Meckert den ganzen Tag. Aber wir wollen ja auch noch nicht zu viel verraten.
Genau, wir wollen an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten und brechen das hier jetzt wirklich ab.
Ja, ich danke dir.
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was ist mit Messer jetzt? Wir haben ja gesagt, ein Text ist schon vertont.
Dieses Jahr gibt es eine Single im September. Nächstes Jahr kommt ein Album und wir spielen Touren. Die Band gibt's noch und wir schreiben gerade eine Platte, die ich ganz fantastisch finde und auf die ich mich auch sehr freue.
Jetzt haben wir auch von dem Messerstecher, der mit 4 Messern immer zu, ach egal, das sind alles Sachen, die kann man noch entdecken. Da sind noch ein paar Goodies versteckt in Kachelbads Erbe von Henrik Otremba. Eine Lesung wird stattfinden jetzt am 14.8. Wo ist das nochmal?
Im Silent Green, ein altes Krematorium.
Stimmt ja. Das macht ja auch schon wieder Doppelsinn.
Genau, mein Bruder wird auftreten, Performance heißt der. Der wird 2 Songs spielen, unter anderem Amanda Lear, Follow Me, was wir gerade gehört haben, covern. Stella Sommer von Die Heiterkeit tritt auf. Marion Brasch, die große Marion Brasch, moderiert. Und meine ganze Familie und gefühlt alle meine Freunde kommen, denn es wird, glaube ich, sehr aufregend.
Ah, sehr gut. Und das ist natürlich der perfekte Ort.
Ja, ich freue mich auch riesig drauf. Ja.
Silent Green am 14.8. Wir verlosen Tickets für diese Leseveranstaltung. Und zwar machen wir das jetzt per Telefon, weil Philly Montag gerade den Kopfhörer runtergezogen hat. Dann kriegt sie mit, dass ich die Telefonnummer durchsage. sage. 030 2000 9000, das ist die Nummer zum Glück. 030 2000 9000. Wir schreiben euch auf eine Liste für die Lesung von Henrik Otremba. Kachelbarts Erbe wird nochmal vorgestellt im Silent Green am 14.8. Und wir werden über das Buch wahrscheinlich nochmal sprechen, auch mit unserem Literaturexperten. Dem habe ich das quasi schon aufs Tischchen gelegt.
Super.
Und dann werden wir auch nochmal ein paar Exemplare vom Verlag einfordern, damit wir die hier verlosen können. Das machen wir dann in der nächsten Woche. Hier zunächst aber mal Tickets für die Lesung am 14.8. 030 2000 9000. Henrik, vielen Dank nochmal für dieses Buch, für deinen Besuch.
Gerne.
Viel Erfolg weiterhin mit der Messerkapelle und auch im Privaten.
Mhm.
Und sobald was Neues fertig ist, ob jetzt mit der Messergruppe
als
Romanautor oder auch gerne, wenn du mal eine Ausstellung hier in der Nähe hast, weil das ist jetzt das einzige Feld, was ich noch nicht begutachtet habe. Ich bin mir aber sicher, dass mir auch das gefällt, was du malst. Henrik Otremba war bei uns. Vielen Dank für deinen Besuch. Hier Messer nochmal mit Neonlicht zum Abschluss. Ciao.
Ciao.